herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir sind überzeugt, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch logisch Sinn ergibt. Die heutige Episode ist eine Kooperation mit dem Glaube ist fragwürdig Podcast. Wir wünschen gute Inspiration.
Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass ihr dabei seid. Denn heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns und ich kann wirklich sagen, dass es mir eine große Ehre ist, dass wir heute in diesem Podcast John Lennox zu Gast haben. John, vielen Dank, dass du uns zugesagt hast.
Das ist eine Freude für mich, bei euch zu sein.
Wir werden gleich hineinstarten. Es wird heute viel um dein Leben gehen, viel darum, was du erlebt hast. Bevor wir dazu kommen, wollen wir dich ein bisschen vorstellen und das ist ein bisschen ausführlicher bei deinem Leben. Stefan, vielleicht stellst du mal unseren Gast vor.
Ja, wieder einmal sehr, sehr gerne. Ja, wer ist John Lennox? Und wie gesagt, das wird ein bisschen dauern, weil da ist wirklich viel passiert bei dir im Leben, John. Also, John Lennox, der hat seine wissenschaftliche Karriere in Nordirland am Royal School Armagh begonnen und ging von dort aus zur Uni Cambridge, wo er auch seinen ersten Doktortitel mit einer Promotion in Mathematik abgeschlossen hat. Und danach hast du, John, viele Jahre am Institut für Mathematik an der Uni von New Wales gearbeitet, wo du auch für deine Arbeit mit einem weiteren Doktortitel ausgezeichnet wurdest. Also haben wir schon mal zwei Doktortitel. Dann hast du auch noch einen Masterabschluss in Bioethik an der Uni Surrey und einen weiteren Doktortitel in Philosophie an der Uni Oxford. Und an der Uni Oxford, da hast du auch letztendlich auch den Ruf als Mathematikprofessor angenommen. Das ist so die Karriere. Und für uns ganz, ganz hilfreich ist, dass du einst Forschungsaufenthalte in Deutschland hattest, nämlich an der Uni Würzburg und an der Uni Freiburg. Und deshalb sprichst du fließend Deutsch. Das ist großartig. Werden wir gleich mal hören. Was hast du noch alles getan? Du hast zahlreiche Vorträge gehalten in Nordamerika, in Westeuropa, in Australien über Mathematik, dein Kerngebiet, über Wissenschaftsphilosophie und auch natürlich über die intellektuelle Verteidigung des christlichen Glaubens. Und dabei sind auch eine ganze Reihe von Büchern entstanden über die Schnittstelle von Wissenschaft, Philosophie und Theologie. Ich nenne nur mal ein ganz paar wenige und das ist echt nur ein kleiner Ausschnitt. Also, hat die Wissenschaft Gott begraben, ist eins. Oder ein anderes, Stephen Hawking, das Universum und Gott. Oder auch Gott im Fadenkreuz, warum der neue Atheismus nicht trifft. Oder, relativ neu, 2084, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Und ganz, ganz frisch, noch gar nicht auf dem Markt, aber im Herbst 23 ist es soweit, Kosmos ohne Gott, Fragezeichen, warum Glaube und Wissenschaft zusammengehören. Wie gesagt, kommt im Herbst diesen Jahres raus und der SCM-Verlag, der war auch so freundlich, die werden uns bald ein Vorab-Exemplar schicken und dann werden wir in einer der nächsten Folgen mit dir, John, einmal eine kleine Buchbesprechung machen. Aber ich bin noch nicht am Ende, denn Bücher schreiben ist zwar schön und gut, aber das reicht dir noch nicht. Du debattierst auch noch international mit atheistischen Größen wie Richard Dawkins über ein Thema wie hat die Wissenschaft Gott begraben, mit Christopher Hitchens über den neuen Atheismus oder auch mit Peter Singer zum Thema gibt es einen Gott? Und auch diese Liste war nur ein ganz kurzer Einblick, was du so getan hast. Und damit, ja, endet auch meine Vorstellung über dich. Wahnsinn. John, jetzt haben wir gerade gehört, du hast schon mit ganz vielen Menschen gesprochen. Was war denn für dich so das eindrücklichste, das spannendste Gespräch, was du mit einem Atheisten geführt hast?
Oh, das ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin im Gespräch mit Atheisten und Leute, die meine christliche Weltanschauung nicht teilen, seit meiner Zeit in Cambridge. Natürlich gibt es gewisse Highlights und vor allem vielleicht bei der ersten Debatte mit Richard Dawkins vor 14 Jahren in Amerika, in Birmingham, in Alabama. Und danach Hitchens war auch ein Highlight und Peter Singer in Australien. Aber inzwischen oft die öffentlichen Debatten, ja, das waren sehr interessante Erfahrungen. Aber auch die persönlichen Gespräche, ich schätze sie auch sehr hoch, weil sehr oft kommt man viel tiefer in Kontakt mit dem anderen.
Wie kann man sich das denn vorstellen bei so einer Debatte? Hat man da wirklich auch Zeit, persönlich ins Gespräch zu kommen, davor oder danach? Oder sieht man sich eigentlich nur wirklich in dieser Debatte dann?
Es ist unterschiedlich. Ich meine, mit Richard Dawkins, obwohl wir beide in derselben Universität von Oxford tätig waren, ich hatte ihn nie getroffen bevor unsere Debatte. Und mein erster Kontakt mit ihm war in Alabama. Kurz vor der Debatte hatten wir ein Mittag-Event sozusagen zusammen. Und das war sehr freundlich und so weiter. Und dann am Abend, wir waren unterwegs zur Bühne und er hat zu mir gesagt, weißt du, John, ich tue keine Debatten eigentlich. Und das hatte ich früher gehört. Und es bedeutet mehr oder weniger, dass er war in früheren Zeiten nicht bereit, mit Leuten wie mir zu debattieren, weil ich war sozusagen in seiner Sicht unter seinem Niveau. Und meine Antwort zu ihm damals war, also gut, ich auch, ich hatte nie sowas gemacht. Aber ich sagte, Richard, was ich vorhabe, ist, Gegenargumente zu deinem Atheismus vorzuführen. Und dann, ich lasse es den Zuhörern, sich eine Entscheidung zu machen. Gut, ich akzeptiere das, hat er gesagt, und wir treten ein. Aber um ein bisschen ausführlicher, nachher hatte ich kaum Gespräch mit ihm. Und das war eine Erfahrung, die andere Leute mit ihm gemacht haben. Im Gegensatz mit Hitchens kam ich sehr gut zurecht und hatte viele Gespräche mit ihm vorher, nachher und so. Obwohl auf der Bühne war er ziemlich ins Gesicht sozusagen und er ist ziemlich hart auf mich gefahren. In privat war es äußerst freundlich. Und das war sehr gut so. Und Peter Singer war, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit Peter Singer. Und was ich, mein Prinzip ist sehr einfach. Ich versuche freundlich zu sein und diese Menschen zu befreunden, auch auf der Bühne. Und manchmal, meistens ist es mir gelungen, das zu tun. Nur in gewissen Fällen, nein, ist es nicht erreicht worden.
Ich erinnere mich daran, ich hatte die erste Debatte, die du mit Richard Dawkins geführt hast, damals im Chemieunterricht gesehen. Wir hatten noch ein bisschen Zeit übrig und dann haben wir uns diese Debatte angeguckt. Und für mich war das so der Einstieg in dieses ganze Thema Glaube und Wissenschaft. Vorher hatte ich mich damit noch gar nicht so beschäftigt und mich hat das sehr fasziniert. War das bei dir so von klein auf, dass dich das irgendwie, ja, seit du ein kleiner Junge bist, irgendwie interessiert hast? Also Glaube und Wissenschaft, oder kam das erst später bei dir dazu?
Es kam folgendermaßen. Meine Eltern, ich bin in Nordirland aufgewachsen, wie Stefan schon vorhin gesagt hat. Meine Eltern waren gläubig, hatten keine höheren Ausbildung, durften nicht in die Uni, weil mein Vater musste einen Betrieb seines Vaters mithelfen. Aber die hatten zwei wunderbare Eigenschaften. Zuerst, in Nordirland damals waren, wie die meisten wissen, sektierische Schwierigkeiten bis Gewalttätigkeit und Terroristen auf beiden Seiten. So, es war eine stark und tief getrennte Gesellschaft. Und mein Vater hat in seinem Geschäft vielleicht bis zu 30 Arbeitnehmer und er hat versucht, aus beiden religiösen Seiten Leute Arbeit zu geben. Und das hat ihm schwer gekostet. Bomben, mein Bruder ist fast durch einen Terroristenanschlag fast getötet worden. Und ich habe ihn einmal gesagt, Vati, warum machst du das? Es ist viel zu riskant. Und er hat gesagt, John, wir lesen in der Bibel, dass alle Menschen, ganz abgesehen von Weltanschauung, nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Und ich will sie so behandeln. Und das war für mich tief, einen tiefen Eindruck gemacht. Und ich habe versucht, hinterher sowas zu tun. Alle zu respektieren, auch wenn sie gegen mich sind, ziemlich hart und so weiter. Zweitens, meine Eltern haben mich genug geliebt, um mir Raum und Zeit gegeben. Das heißt, obwohl sie überzeugte Christen waren, sie haben mich nie unter Druck gestellt. Und das war äußerst wichtig, weil viele meiner Kommilitonen damals, nachdem sie Nordirland verlassen hatten, um in die Uni zu gehen und so weiter, haben alles Religiöses aufgegeben, weil es war nie ihre eigene Überzeugung. Aber meine Eltern haben Denken stimuliert. Sehr. Ich erinnere mich, ich war vielleicht um 14. Mein Vater hat mir ein Buch gegeben. Was ist es, Vater? Ah, das ist ein Buch von Karl Marx über Kommunismus. Hast du es gelesen, Vater? Nein. Warum soll ich das lesen? Weil du musst wissen, was andere Leute denken. Das war seine Haltung. Es war wunderbar. So, ich bin aufgewachsen mit dem Geist von Sokrates. Ich wollte alles wissen. Ich war neugierig. Ich stellte Fragen die ganze Zeit, weil meine Eltern haben mich dazu ermutigt. Und daher, auch als Teenager, wollte ich wissen, wie dieses Universum entstanden ist, was es bedeutet. So Fakten und Bedeutung waren für mich sehr wichtig. Und ich war vielleicht um 14, 15, habe ich ein Buch gelesen von einem schon längst verstorbenen Dr. R.E.D. Clarke aus Cambridge, der ein Buch über Glaube an Gott und Naturwissenschaft geschrieben hat. Und er kannte sich aus und das hat mich imponiert. Und es war eine Einführung zu dieser ganze Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und Theologie, sagen wir. Ich formuliere es nie als Glaube und Wissenschaft, weil Glaube hat zwei Bedeutungen. Das heißt, erstens die Dinge, die man glaubt, zum Beispiel der christliche Glaube, der jüdische Glaube. Das Problem ist, es gibt auch eine zweite Bedeutung, mein persönlicher Glaube. Und das Problem ist, dass auf einer Seite ist die Naturwissenschaft, das ist ein Fach oder eine Gruppe von Fächern. Auf der anderen Seite, dann muss auch ein Fach sein. Das heißt Theologie, um präzise zu sagen. Wenn man Glaube dort stellt, das vermittelt den Eindruck, dass Naturwissenschaft und Glaube nichts miteinander zu tun haben. Und das ist völlig falsch, weil Naturwissenschaft ist durch und durch gesäugt mit Glaube. Einstein hat mal gesagt, ich kann mir keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen ohne diesen Glauben. Und das war nicht Glaube an Gott, sondern Glaube an die intellektuelle Verständigkeit des Alls oder mathematische Verständigkeit des Alls. Und so nie spreche ich über Naturwissenschaft und Glaube. Manchmal spreche ich über Glaube an Naturwissenschaft und Glaube an Gott. Das macht ein Gleichgewicht. Und so, das war der Einfall. In der Schule interessiert mich sehr für Fremdsprachen zunächst. Latein, Französisch und dann Deutsch. Und dann der Rektor der Schule hat mir eines Tages gesagt, Herr Lennox, wir meinen, dass Sie können vielleicht eines Tages nach Cambridge gehen, aber nur, wenn Sie Mathematik studieren, weil wir haben nicht die Lehrer, die fähig sind, Ihnen in anderen Fächern für Cambridge vorzubereiten. Und so bin ich in Cambridge mit der Mathematik gelandet. Und ganz von vorne rein, fast die erste Frage, der ich entgegengekommen bin, ist die Frage, ach, du bist Ihre, du glaubst natürlich an Gott. Alle Ihren tun das und sie kämpfen miteinander darüber. Und ich hatte das schon früher gehört. Aber jetzt war es ernst. Ist mein christlicher Glaube, meine christliche Überzeugung, sind sie einfach irische Genetik? Oder gibt es Gründe? Und so kam ich zu einer Entscheidung in meiner ersten Studienwoche in Cambridge. Ich habe jetzt die große Chance, Leute kennenzulernen, die meine Weltanschauung nicht teilen. Und seit dieser ersten Woche habe ich das mein ganzes Leben lang gemacht. Und daher entstand ein tiefes Interesse vor allem für den Atheismus, weil das Gegenpol ist von meinen christlichen Überzeugungen. Ist das mehr oder weniger klar? Das ist der Ursprung der Sache.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke dir auch, John. Du hast ja vorhin gesagt, dich hat da in Debatten so ein harter Umgang getroffen. Der Herr Hitchens zum Beispiel, also ganz harte Argumente haben dich da getroffen. Und ich habe ja mal
nachgeschaut. Nein, die Argumente waren nicht notwendigerweise hart. Seine Haltung war hart.
Ah, okay, vom Typ her hart. Okay. Ja. Nö, alles gut. Ich hatte mal geschaut, du hast ja mit verschiedensten Menschen aus verschiedensten Disziplinen gesprochen. Also Richard Dawkins, Evolutionsbiologie, dem Lawrence Krauss, Astrophysik, mit Leute, Professoren, die Jura haben, Neurowissenschaften, Philosophie, da auch Chemie. Was würdest du sagen, was waren so die härtesten Argumente gegen deine christliche Weltsicht, die dir da von den Leuten entgegengeworfen wurden?
Die kurze Antwort ist, dass die schwierigsten Argumente haben absolut nichts mit Naturwissenschaft oder diese anderen Fächer zu tun. Die schwierigsten Argumente haben mit existenziellen Fragen zu tun. Vor allem Böse und Leid. Das sind die härtesten Probleme. Und diese Probleme gelten für uns alle. Alle von uns sind getroffen. Und obwohl es interessante Argumente gibt, ich finde sie nicht sehr überzeugend. Und was sehr interessant ist in meinem Leben, weil ich bereit war, ganz von vornherein mich zu öffnen und auch ein bisschen verletzlich vorzukommen, dass diese Argumente, weil ich sie so tief geforscht habe, ihre Überzeugung ist weniger und weniger geworden, weil ich konnte sehen, dass die christlichen Argumente sind bei weitem besser, intellektuell, nicht bloß existenziell, sondern intellektuell. Aber ich habe eine tiefe Sympathie mit Leuten, die Böse und Leid als problematisch sehen. Das ist wirklich der Fall. Aber nicht alle Naturwissenschaftler oder Philosophen oder Psychiater oder was immer, nicht alle erwähnen diese Probleme, wenn es zu einer Debatte kommt. Und vielleicht sollte ich sagen, Stefan, dass diese Debatten, das heißt die Art der Debatte, man hat vielleicht 10 Minuten oder 15, dann der Gegner 10 oder 15, dann kommt eine Antwort 10, 10, 5, 5 und so weiter. Das macht man kaum heutzutage. Und der Grund ist, dass die Gefahr bei solchen Debatten ist, man versucht, Punkte zu kriegen, indem man argumentiert durch Rhetorik und nicht durch rationelle Argumente. Und zweitens, man versucht, die Debatte zu gewinnen. Ich versuche nie, eine Debatte zu gewinnen. Ich versuche, Leute zu gewinnen, auch wenn ich die anscheinend die Debatte verliere. Die Argumente sind wichtig. So heutzutage, und es ist merklich, dass viele meiner Freunde, und ich habe sehr viele Freunde, die Atheisten sind, sie haben viel lieber ein moderiertes Gespräch, wo man einen Moderator hat, der neutral bleibt oder versucht, wenn nicht, es ist eine Katastrophe, und bringt beide Seiten zusammen in Gespräch. Es gibt einige wenige Leute, die wirklich fähig sind, das zu tun. Vielleicht ihr kennt Justin Brierley von Podcast Unbelievable hier in England. Aber das finde ich viel besser. Und ich habe mehrere Briefe hier zu Hause von Atheisten, die sagen, vielen Dank, dass du keine Debatte erwünscht hast. Wir sind viel, viel komfortabler, sagen wir. Und auch der Aufwand in der Vorbereitung ist schrecklich. Ich habe Monate wirklich 6-7 Stunden pro Tag für Monate genutzt, um vor diese erste Debatte mit Richard Dawkins. Es war fürchterlich, alle seine Bücher zu lesen, alle möglichen Argumente und dann 90 Minuten und alles ist vorbei.
Was war dann dein spannendstes Interview, was du zum Beispiel bei Unbelievable hattest in der letzten Zeit? Weißt du das noch?
War das, oh Mensch, das ist, ich habe mehrere, die sehr gut waren. Ich glaube vielleicht mit Peter Atkins. Peter Atkins.
Chemie.
Er scheint bereit, mit mir eine Debatte zu haben, jeden Abend. Er ist in der Öffentlichkeit sehr hart und ganz krass und beides hart, total verrückt in seinen Aussagen. Aber es macht für es gibt sehr gute Podcasts und so weiter. Es gibt, war es mit Justin oder nicht? Es gibt im Internet eine Stunde oder zwei Stunden mit ihm. Und der Übertitel ist in Englisch Dueling Professors. Ich weiß nicht, was ein Duelist auf Deutsch, wo zwei Leute aufeinander schießen.
Ja.
Ich heißt Duell. Ja. Zwischen den beiden. Und das war sehr provokant. Aber seine Argumente auf der anderen Seite finde ich sehr dünn und gar nicht überzeugend und nicht so sehr schwierig. Aber sehr lustig, muss ich sagen. Mit Justin hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit dem Professor für Wissenschaftstheorie, Michael Ruse, biologische Wissenschaftstheorie. Er ist ein sehr netter Mensch und das, ich kam mit ihm sehr gut zurecht. Und das hat Inhalt, wirklich ein sehr tiefen Inhalt.
Hast du das denn mal erlebt, dass nach einer Debatte oder einem Interview jemand sagte, mit dem Argument hast du mich überzeugt? Oder?
Oh ja, ich würde diese Debatten nie machen, wenn ich nicht gesehen habe, wie viele Leute eigentlich zum Glauben kommen. Auch heute noch durch die Aufnahmen im Internet. Ich bekomme ständig Briefe von Leuten, die nicht bloß überzeugt sind, aber gläubig geworden sind durch diese Debatten. Und das ist das Wunderbare daran, dass der Herr in seiner Gnade verwendet eine solche Methode, um Leute zu erreichen. Und daher tue ich das auch heute noch, aber viel mehr mit Moderatoren. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber in Amerika mit dem Veritas Forum habe ich fast 70 solche Ausführungen, Gespräche und so weiter gehabt in den leitenden Universitäten in den Staaten gemacht. Und das Ergebnis ist dort. Es gibt Folgen. Und das finde ich sehr ermutigend. Aber auch in der zweiten Dawkins-Debatte kam ein Forschungsstudentin und die ist ein überzeugende Dawkins-Frau am Anfang und ist nachher Christ geworden. Das war sehr ermutigend.
Ich dachte gerade bei der Frage auch dran, dass William Lane Craig, der ja auch ganz, ganz viele Debatten gemacht hat, mal sagte, ihm geht es gar nicht so sehr um sein Gegenüber, mit dem er spricht, sondern vielmehr um die Leute, die sozusagen mithören und vielleicht im Internet das Ganze nachgucken. Hattest du das auch mal mit jemandem, mit dem du direkt debattiert hast, dass da jemand sagte, ja stimmt, eigentlich sind deine Argumente besser oder das hat mich wirklich überzeugt? Also wirklich die direkte Person, mit der du gesprochen hast?
Ja, ich habe es aber sehr wenig. Ich meine, ich kenne William Lane Craig und ich bin derselben Meinung, dass mein Ziel in der Debatte ist, über sozusagen den Kopf des Gegenüberstehenden zu dem Auditorium zu sprechen. Das ist eher klar. Aber ich erinnere mich, vielleicht ist es keine Antwort zu deiner Frage, aber ich war mal in einer sehr bekannten Debatten Hammer, sagen wir, in einer Universität. Und ich hatte zwei Gegner, einmal ein Physiker und ein Soziologe. Und der Soziologe hat keine Vorbereitung gemacht. Es war offensichtlich klar, dass seine Meinung war, dass alle Christen waren Idioten. Und nach 20 Minuten hat er öffentlich gestanden. Er hat gesagt, ich hatte keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich habe nichts mehr zu sagen. Diese Argumente sind für mich völlig neu. Und ob das ein Zugeständnis war oder nicht, bin ich nicht sicher. Aber es war sehr lustig. Und er hat eigentlich ziemlich viel Sympathie gewonnen. Und nachher hat er zu mir sehr freundlich gesagt, wirklich, es war eine totale Panik. Ich hatte keine Ahnung. Und so, die Debatte ist weiter mit dem Physiker allein gelaufen.
Jetzt diese beiden Debattanten, der Physiker und der Soziologe, das könnte ja der Peter Singer gewesen sein. Was hast du mit dem so erlebt? Was war mit dem so spannend?
Das war eine sehr, sehr interessante Debatte. Weil ich, wie du schon am Anfang erwähnt hast, eine Masters in Bioethik habe, habe ich die Arbeiten von Singer ziemlich durchfühlig gelesen. Eigentlich habe ich eine Dissertation über Singer und Dawkins und ihre ethische Auffassungen, die zusammen mit ihrem Atheismus ziemlich tief gebunden ist. Und derselbe Mann, Larry Taunton, der die ersten Debatten mit Dawkins und Hitchens organisiert hat, hat auch diese letzte große Debatte zwischen mir und Peter Singer organisiert in Melbourne in der Stadthalle. Und was sehr interessant war, am Anfang hat man uns eingeladen, ein bisschen über unseren Hintergrund zu sprechen. Und ich habe erzählt, was ich schon vorhin bei euch erzählt habe, wie meine Eltern gläubig waren und so weiter. So Singer hat angefangen, indem er sagte, also John, du hast einfach bewiesen, was ich fest glaube, dass die Leute bleiben in der Religion ihre Kindheit. Und das ist alles, was es ist. Wenn du in Nordirland geboren bist, dann bist du Christ. Punkt aus. Und so dachte ich mit einem innerlichen Lächeln, das wird sehr interessant sein. So, es kam zu meiner nächsten Chance zu sprechen. Und ich sagte, Peter, du hast uns nichts über deine Eltern gesagt. Waren sie Atheisten? Oh ja, sagte er, sie waren Atheisten. Oh, und du bist Atheist. So, du bist in dem Glauben geblieben, worin du geboren warst. Aber es ist kein Glaube, sagte ich. Oh, sagte ich. Ich war unter dem Eindruck, dass du den Atheismus glaubst. Und im Internet ist es wild gelaufen zu der Point, dass hier dieser berühmte Philosoph hat nicht verstanden, dass sein Atheismus eine Glaubenssache ist. Und es war einfach faszinierend nachher. Das ganze Auditorium ist in Lachen aufgebrochen, wenn sie konnte sehen, dass es verrückt war. Er glaubt Atheismus, aber hat keinen Glauben. Aber das ist, um tiefer in die Sache, das ist fast die größte Schwierigkeit von heutzutage, weil die sogenannten neuen Atheisten, aber viel mehr als sie, haben eine Idee weit verbreitet, dass Glaube erstens ein religiöses Wort ist. Und zweitens, dass seine Bedeutung ist Glaube ohne Evidenz, ohne Indizien, ohne Gründe. Und beides ist falsch. Glaube ist ein normales Wort und verwandt mit Vertrauen und so weiter in den meisten Sprachen und in Englisch, zum Beispiel Faith aus dem lateinischen Fides. Und das bedeutet Vertrauen, das gegründet ist. Man ist verrückt, wenn man etwas oder jemand glaubt ohne Indizien, ohne Gründe. Und was die neuen Atheisten sehr klug erreicht haben, ist, viele denkende Menschen überzeugen zu können, dass Glaube bedeutet blind glauben, ohne Indizien. Aber das ist blind glauben. Und die meinen, dass das Glaube ist. Also ihre Haltung ist, es lohnt sich kaum mit Lennox zu reden, weil er glaubt. Das heißt, er glaubt total blind und das ist nicht der Fall. Und das ist meines Erachtens eine sehr kluge Methode, weg aus von tiefen Gespräch zu kommen, weil man einfach folgt alle gläubigen, denkenden Leute weg, weil mit der Voraussetzung, dass sie nicht denken können. Das ist wirklich eine große Schwierigkeit und Singer war ein glänzendes Beispiel davon.
Jetzt würde ja ein Atheist wahrscheinlich darauf erwidern, dass er einfach nur die Vorstellung von Gott ablehnt und selber nur die Dinge glaubt, die er irgendwie beweisen kann, für die er dann sehr, sehr starke Indizien hat, die er wahrnehmen kann. Was sind denn so Glaubensüberzeugungen, die im Atheismus drinne stecken? Also wenn man das ein bisschen konkreter macht.
Das sagen sie alle. Hitchens, Dawkins, alle haben das zu mir gesagt. Und ich habe einfach den Punkt gemacht, warum dann hast du, Richard Dawkins, ein 400-seitigen Buch geschrieben über das, was du glaubst? Es ist unglaublich. Stephen Hawking hat dasselbe gemacht. Christopher Hitchens in einem Buch sagt, Atheisten haben kein Glauben und das ganze Buch ist über sein Glauben. Es ist einfach ein Umdefinition, ein schwarzes Loch im Denken, scheint es mir. Weil keiner von ihnen ist bereit, einfach zu sagen, ich lehne Gott ab, Punkt aus. Nein, die schreiben lange Bücher darüber. Warum? Das ist ihr Glauben. So, ich finde diesen Einwand sehr oberflächlich.
Ich denke mal, wenn wir dann bald diese Buchbesprechung mit dir machen, Kosmos ohne Gott, was ja jetzt im Herbst rauskommt, da wirst du wahrscheinlich ja nochmal in dem Buch genauer geschrieben haben, was Indizien angeht. Von daher, glaube ich, kann man das auch ganz gut in das nächste Gespräch mit dir rein verlagern.
Gerne.
Ich habe gerade mal überlegt, wir hatten letztens den Professor Dr. Matthias Clausen hier und wir haben den gefragt, Mensch Matthias, was ist denn dein erster Grund, warum du Christ bist? Und er meinte ganz sofort, mein bester erster Grund ist Jesus. Das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein.
Das ist absolut so. Und manchmal, Leute werden ein bisschen erstaunt, wenn ich ein christliches Kindeslied zitiere. Jesus loves me, this I know. Jesus liebt mich, das weiß ich. Und wir können, das ist sehr wichtig, dass du diese Frage stellst, weil es ist eine Sache, an einen Gott zu glauben, auf der Basis von rationales Denken, von Naturwissenschaft und philosophischen Argumenten. Aber das Christentum ist zeit- und geschichtsspezifisch und auch erfahrungsspezifisch. Und daher ist es sehr wichtig, diesen weiteren Schritt zu machen. Und in vielen meiner Vorträge, in den meisten, wenn ich gebeten bin, über Naturwissenschaft und Gott zu sprechen, tue ich das. Ich bleibe beim Thema. Aber normalerweise fast die erste Frage ist, Herr Lennox, wir merken, dass Sie Christ sind. Wie machst du diesen Sprung von Naturwissenschaft und Gott zu Christentum? Ja, sage ich, es ist ein Sprung, aber kein Sprung in die Dunkelheit, sondern ins Licht, weil es ein begründeter Sprung ist. Aber hängt von verschiedenen Arten von Überlegungen ab. Zunächst einmal, es hat, wie ich es grob formulieren würde, eine objektive Seite und eine subjektive Seite. Objektiv die Tatsachen, die Geschichte über Jesus, vor allem was er getan hat, sein Wunder, seine Heilungstätigkeit, seine Lehre, sein Tod und seine Auferstehung und dann die Erfüllung seiner Verheißungen in meine existenzielle Erfahrung. Das heißt, Jesus hat versprochen, dass wenn jemand Buße tut, das heißt, sich umkehrt und bekennt, dass er vielleicht sein eigenes Leben geschädigt hat und tragisch das Leben von anderen vielleicht und nimmt ihn ganz absichtlich als Herr und Heiland, dann wird man gewisse Dinge erfahren, die äußerst wichtig sind. Frieden, Frieden mit Gott, Vergebung und ein neues Leben, eine neue Kraft zu leben. Und interessanterweise, Leute sagen, aber du bist Naturwissenschaftler, du in der Naturwissenschaft testet man alles. Man kann das nicht im Christentum tun. Ich sage, was? Natürlich kann man es tun. Und oft sage ich zu ihnen, ich treffe vielleicht einen Student, der sehr deprimiert ist, vielleicht alkoholabhängig, vielleicht seine Verhältnisse sind in eine totale katastrophale Situation. Ich treffe ihn 6 Monate später und er strahlt voll von Leben. Und ich sage zu ihm, was ist mit dir passiert? Und es kann sein, dass er es anders formuliert. Ich bin mit Christus begegnet. Ich bin wiedergeboren worden. Ich bin Christ worden und so weiter. Und wenn man das oft sieht, und ich bin alt, ich habe es oft gesehen, man macht 2 + 2 = 4. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Christus und die Änderung im Leben dieses Menschen. Und für mich war es ganz wichtig, ganz am Anfang in Cambridge zu sehen, dass Menschen durch Christus ihre Weltanschauung wechseln konnten. Und das ist äußerst wichtig. Aber vielleicht sprechen wir darüber ein anderes Mal.
Ja, aber vielen, vielen Dank, dass du uns damit hineinnimmst. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt einige Hörer hier dabei und der ein oder andere ist vielleicht auch in der Position zu sagen, ich bin kein Christ, ich stehe dem noch so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber es ist schon spannend. Und ich würde gerne mich ein bisschen näher mit dem Christentum und mit Jesus beschäftigen. Erste Frage, was würdest du so einer Person empfehlen? Was ist sozusagen der nächste Schritt? Und zweite Frage, hast du noch einen Hinweis für uns, für Stefan und mich, die wir diesen Podcast machen, aus deiner Erfahrung in Debatten und in persönlichen Gesprächen, was du uns vielleicht gerne weitergeben möchtest?
Zur ersten Frage würde ich meinen Zuhörer empfehlen, als Erwachsene, ich nehme an, dass die meisten erwachsen sind, anzufangen mit 15 Minuten pro Tag Johannes-Evangelium zu lesen, in einer modernen, aber vernünftigen Übersetzung. Und stellt eure Fragen dem Text zu. Das heißt, mit offenen, fragendem Herz und langsam durch das Evangelium zu gehen und dann vielleicht Apostelgeschichte zu lesen, damit man begreift, was die Fakten sind. Ich sage sehr oft, bitte lehnen Sie das Christentum nicht ab, bevor Sie begriffen haben, was der Inhalt ist. Weil in meiner Erfahrung sehr viele Leute lehnen Christentum einfach prinzipiell ab, weil sie vielleicht tragischerweise eine schlechte Erfahrung der angeblichen Kirchen hatten oder was weiß ich in der Kindheit. Es ist Jesus Christus und seine Lehre und was im Neuen Testament steht, das aufs Spiel sind und nicht unsere Erfahrung von Kirchen, die manchmal es nicht ganz verstanden selber. Das ist die Problematik, die ich sehr oft gesehen hat. Und für euch, Colin und Stefan, ich danke euch. Es war eine Freude für mich, bei euch zu sein. Ich würde einfach sagen, weitermachen, wie ihr das macht. Weitermachen, weil Internet, Podcast ist äußerst wichtig. So, ich danke euch, dass ihr mir die Ehre angeboten habt, um heute hier zu erscheinen.
Ja, John, vielen, vielen Dank dir. Also ich glaube, das können wir wirklich von Herzen sagen, dass die Ehre da ganz unsererseits war. Und ich freue mich sehr, wenn wir das nochmal in einem zweiten oder vielleicht dann noch weiteren Gesprächen hinbekommen. Und für euch ist das auch gleichzeitig eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Vielleicht war irgendetwas dabei, eine Geschichte, die John erzählt hat, worüber ihr...
Eine Sache, die vielleicht richtig wäre. In Deutsch ist mein Buch, ich weiß nicht, was der neue deutsche Titel ist, kann die Wissenschaft alles erklären? Und das ist wirklich ein Fundgrube von möglichen guten Fragen und Gesprächen. Das Interesse weltweit über dieses kleine Buch ist sehr groß. Es ist in mehreren Sprachen, vielleicht 20 schon. So, es wäre vielleicht nicht schlecht. Und ihr seid die ersten deutsche Podcast, wo ich das erwähne. Das wäre vielleicht ein Gespräch, bevor wir dieses neue Buch, das neue Buch ist sehr kompliziert und das Schwergewicht dort ist über die dritte Welle in der Biologie, wo ich versucht habe zu belegen, dass der Neodarwinismus von Seite der Naturwissenschaftler selbst, und das betone ich, eine Krise erlebt, wovon die Öffentlichkeit, die christliche Öffentlichkeit vor allem, gar nichts weiß. Und das ist nur, weil ich will diese sozusagen, diese Waffe, die die Atheisten so oft verwenden, ziemlich demontiere. Aber es ist nicht nur das. Es gibt viel mehr Argumente darin. Aber dieses das kleinere Buch, Can Science Explain Everything, ist total angewandt, auch für Studentenalter als auch Professorenalter. Aber es öffnet ein breites Spektrum.
Ja, danke dir nochmal für den Nachtrag. Der deutsche Titel lautet Wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt? Das ist also eine herzliche Empfehlung. Ihr könnt auch gerne auf ein paar Videos gehen, die John Lennox erwähnt hat. Das meiste, wie gesagt, englischsprachig. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, eine persönliche Frage zu stellen. Oder vielleicht ist ein Thema aufgeworfen worden, über das ihr gerne mehr hören würdet. Dann dürft ihr das gerne in die YouTube-Kommentare schreiben, auf das Podcast-Handy oder eben unsere E-Mail-Adresse. Und dann leiten wir das im nächsten Gespräch auch sehr, sehr gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.